dieser Folge gibt es etwas zu feiern und für dich gibt es etwas zu gewinnen. 7Mind wirft 7 Jahresmitgliedschaften für die 7Mind App in den Hut und ich werfe 7 Exemplare meines neuen Buches Superkraft statt Superstress in den Hut. Das ist doch eine tolle Kombi, um stressfreier, achtsamer und bewusster zu leben. Wie das Gewinnspiel ganz genau abläuft, erfährst du in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und nun viel Freude und wertvolle Aha-Momente in dieser Folge, natürlich zum guten Umgang mit Stress.
Willkommen bei dir, der 7Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Stress ist eine Superkraft. Das ist die Hypothese in meinem neuen Buch. Das heißt, Superkraft statt Superstress in 7 Schritten raus aus der Stressspirale. Und erscheint in 3 Wochen und hier in dieser Folge möchte ich dir schon mal einen ganz exklusiven Einblick vorab geben. Du wirst erfahren, was Stress körperlich und psychisch mit uns macht und wie wir die vielleicht wichtigste Kompetenz in unserem Leben trainieren können, nämlich die Stresskompetenz. Ich glaube, dass es dafür wichtig ist, zu verstehen, was Stress ganz genau ist und wie er bei uns persönlich funktioniert. Und damit hi und herzlich willkommen im 7Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das hier ist meine 209. Impulsfolge und ich freue mich sehr, dass ich dir hier mein neues Buch und ein paar ausgewählte Inhalte vorstellen darf. Einen kleinen Abschnitt werde ich daraus übrigens auch im Laufe der Folge mal vorlesen. Wir leben ja im Moment in ganz besonders stressigen Zeiten. Wir Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir sind umgeben von vielen globalen Krisen. Es gibt viele Veränderungen in unserer Welt, sowohl in der Arbeitswelt als auch bei uns im privaten Umfeld haben sich in den letzten Jahren viele Dinge verändert. Und Veränderungen bedeuten ja eigentlich immer Stress. Der Job ist für viele digitaler geworden. KI ist ein neues Thema, auch verbunden mit vielen Ängsten. Homeoffice verändert das Miteinander, aber auch den Arbeitsalltag. Und plötzlich findet Arbeit dort statt, wo man kocht, wo man mit den Kindern Hausaufgaben macht, wo man Spieleabende hat oder wo man Sex hat. Und viele Menschen machen sich Sorgen um ihren Job, dass sie plötzlich ohne Wertschätzung für all das, was sie geleistet haben, ausgewechselt werden. Oder durch die schwächelnde Wirtschaft arbeitslos werden. Zudem wird alles teurer und damit entstehen Zukunftsängste. Außerdem besteht der Alltag vieler Menschen aus Multitasking und einer Flut aus Nachrichten, vor allem negativer Nachrichten und Informationen, die einfach überfordern. Und die Daten von den Krankenkassen, die zeigen es auch. Gerade psychische Erkrankungen haben in den letzten 5 bis 6 Jahren massiv zugenommen. Es wird also allerhöchste Zeit, dass wir uns genauer mit dem Phänomen Stress auseinandersetzen. Stress ist schließlich die größte Gesundheitsgefahr in unserem Leben. Die meisten Menschen sterben nicht durch Viren oder durch Bakterien, sondern durch Krankheiten, die durch Stress ausgelöst werden oder zumindest durch Stress wahrscheinlicher oder schlimmer werden können. Dazu gehören Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, tatsächlich auch Diabetes Typ 2 und auch Krebs. Aber natürlich auch Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und viele weitere psychische Erkrankungen stehen in Zusammenhang mit Stress. Was genau ist also Stress? Um diese Frage dreht es sich bei mir im zweiten Kapitel des Buches. Wenn ich am Ende dieser Folge hier noch ein bisschen Zeit habe, dann verrate ich dir auch noch einen Fun Fact aus dem ersten Kapitel. Das ist nämlich ein historisches Kapitel rund um Stress, in dem es darum geht, was Stress eigentlich für die Menschen in den letzten Jahrhunderten bedeutet hat, wie sie damit umgegangen sind und welche Erklärungen sie für sich gefunden haben, warum es zum Beispiel zu Erschöpfungszuständen kommt und wie man das verhindern oder auch heilen kann. Super interessant, weil wir daraus auch eine ganze Menge über unseren Stress heutzutage lernen können. Vieles von diesem alten Wissen und von diesen alten Theorien hat auch immer noch Bestand. Aber jetzt möchte ich gerne direkt einsteigen in die aktuellen wissenschaftlichen Fakten rund um Stress. Was also ist denn dieser Stress, von dem so viel gesprochen wird? Stress, könnte man sagen, als kleine Definition, ist die biologische Reaktion unseres Organismus in herausfordernden Situationen. Wir können also festhalten, Stress ist eine Überlebensfähigkeit. Und so gesehen ist Stress nicht dein Feind, sondern dein Freund. Deshalb sage ich auch, dass Stress eine Superkraft ist. Ohne diese in dir eingebaute Fähigkeit, gestresst zu werden, wäre es ja gar nicht möglich gewesen, zum Beispiel zu bremsen, als jemand vor dir im Auto oder auf dem Fahrrad gebremst hat. Und auch so manche Herausforderung oder Krise im Leben hättest du ohne diese Fähigkeit vielleicht nicht so gut bewältigen können. Stress sorgt dafür, dass wir unmittelbar Energie bereitgestellt bekommen und dadurch handlungsfähig sind. Wir sollen handeln, indem wir uns in Sicherheit bringen oder das Problem lösen. Ziel ist, dass dieser Stresszustand so schnell wie möglich wieder abflachen kann und wir zurückkommen in einen ausgeglichenen Zustand. Eine Definition von Stress könnte also lauten, und das ist möglicherweise die kürzeste Definition von Stress, die es gibt, die ich mir da ausgedacht habe. Stress ist dazu da, Stress loszuwerden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Stress ist dazu da, Stress loszuwerden? Ja, genau. Aber auch hier liegt das Problem unserer Zeit. Diese vielen unterschiedlichen Stressoren in unserem Alltag, die geben sich ja inzwischen die Klinke in die Hand. Und bei den globalen Stressoren, von denen wir rund um die Uhr hören, können wir durch unser eigenes Handeln ja gar nichts bewirken allein. Das Problem ist dadurch ja nicht aus der Welt. Selbst wenn wir etwas tun, wachen wir morgen mit demselben globalen Problem wieder auf. Und das ist ein echtes Problem für unseren Organismus. Denn durch den Stresszustand will er ja dafür sorgen, dass wir handlungsfähig sind und das Problem direkt aus der Welt schaffen. Und weil das nicht gelingt, entsteht mit der Zeit eine Art Dauerstress. So hat sich das die Evolution aber mit dem Stress nicht gedacht. Stress soll eigentlich immer nur kurzfristig in uns aktiviert werden. Der Fachbegriff, der sich hinter dem Prinzip von Stress verbirgt, lautet Allostase. Das ist ein zusammengesetztes Wort aus zwei griechischen Begriffen. Allo bedeutet so viel wie variabel oder Veränderung und Stase bedeutet Stabilität. Die Allostase ist also ein Anpassungsmechanismus unseres Körpers, um dafür zu sorgen, dass wir wieder in einen Normalzustand zurückkehren können. Durch eine kurzfristige Veränderung soll es wieder zu einer langfristigen Stabilität kommen. Man kann sich das ganz gut bei Fieber vorstellen. Fieber ist ja keine Krankheit, sondern eine Reaktion des Organismus auf Krankheitserreger. Durch das Fieber entsteht ein Zustand, damit die Erreger bekämpft werden können und der Körper wieder gesund wird. Und so gesehen ist Stress auch eine Reaktion unseres Organismus, aber eben um Stressoren zu bekämpfen, mit dem Ziel, dass wir wieder entspannt leben können. Und so wie Fieber erst zu einem Problem wird, wenn es zu hoch steigt oder zu viele Tage anhält, wird Stress eben auch zu einem Problem, wenn er zu intensiv oder zu lang anhaltend ist. Denn damit der Körper diese Allostase betreiben kann, braucht er natürlich extrem viel Energie. Das wissen wir ja auch, wenn wir Fieber haben, da sind wir extrem schlapp. Und wir sind schlapp, nicht weil wir Bakterien oder Viren im Körper haben, sondern wir sind schlapp, weil der Körper die vorhandene Energie neu verteilt. Und das kann er eben nur, wenn er Energie von anderen körperlichen Prozessen abzieht, die gerade nicht überlebensnotwendig sind, und sie dafür nutzt, um diese körperliche Reaktion in Gang zu setzen. Beispielsweise bei der Verdauung wird Energie abgezogen, aber auch bei der Wahrnehmung und der Konzentrationsfähigkeit oder auch bei ganz anderen Reparaturprozessen im Körper. Und deshalb ist langanhaltender Stress auch gesundheitsschädlich. Dass die Energie bei uns im Körper umverteilt wird, merken wir dann zum Beispiel daran, dass wir Verdauungsprobleme oder Magenschmerzen bekommen, dass wir häufiger Erkältungen bekommen, dass wir vergesslicher werden, dass bei Frauen die Menstruation unregelmäßig wird oder vielleicht sogar ganz ausbleibt und bei Männern entstehen dann Erektionsprobleme zum Beispiel. Gerade natürlich im Dauerstress, nicht wenn man mal einen Tag nur gestresst ist, aber wenn der Stress eben zum ständigen Begleiter wird. Und generell bei Mann und Frau geht die Lust auf Sex zurück und das ist ja auch sinnvoll, wenn wir mal an die Evolution denken, wenn wir gerade mit einem großen Problem, mit einer Gefahr konfrontiert sind, ist es ja total sinnvoll, erstmal zu überlegen, wie kann ich diese Gefahr loswerden, anstatt zu überlegen, mit wem könnte ich jetzt wie und auf welcher Art und Weise Sex haben. Denn auch Sex kostet natürlich Energie. Im Stress bekommt man eine dünnere Haut, man denkt eher negativ, man kann sehr schnell sehr emotional werden und entweder haben wir im Stress plötzlich gar keinen Hunger mehr oder wir haben einen Heißhunger auf Süßes und Fettiges. Auch das ist evolutionär total sinnvoll. Keinen Hunger zu haben heißt ja, ich schone Magen und Darm, die müssen dann weniger arbeiten und ich kann die Energie nutzen, um wegzurennen oder anzugreifen. Oder eben auch die Lust auf Süßes und Fettiges bedeutet, ich bekomme jetzt ganz schnell Kalorien und damit Energie, um eben ganz viel zu bewältigen. Weitere Stresssymptome sind Kopfschmerzen, Migräne, Muskelverspannungen oder auch Muskelzuckungen und Schlafprobleme oder eben auch, dass es einem immer schwerer fällt, die Batterien wieder komplett aufzuladen. Das waren jetzt mal nur ein paar dieser ganz vielen Symptome, die man haben kann und die einem ganz deutlich zeigen, dass da gerade Stress in unserem Körper ist. Manchmal merken wir das ja gar nicht, weil der schon so normal geworden ist. Aber diese Symptome sind immer wieder die Sprache des Körpers und der sagt uns, Achtung, das ist mir jetzt zu viel geworden. Pass mal mehr auf dich auf. Vielleicht hast du dich ja in diesen Beschreibungen auch gerade wiedererkannt. In unserer schnellen, leistungsorientierten Zeit versuchen wir, diese Symptome häufig ganz flink wieder wegzubekommen, weil sie uns behindern. Wir dadurch nicht mehr funktionieren und noch mehr Stress entsteht, beziehungsweise wir befürchten, dadurch noch mehr Stress zu bekommen. Und so werden dann Dinge genutzt, um all das zu kompensieren oder diese Symptome nicht mehr zu spüren, angefangen von kleinen Tricks im Alltag bis hin zu schwerwiegenden Medikamenten und Drogen. Wenn du auf deinen Stress schaust, egal ob er akut oder schon chronisch geworden ist, mach dir also klar, dass dein Organismus dir psychisch und körperlich gerade helfen möchte, ein Problem zu lösen bzw. für Sicherheit zu sorgen. Und was das eben für eine enorme Anstrengung für deinen Körper ist. Würdige diese Leistung erst einmal und dann frage dich, wie kannst du ihn bei diesem Prozess unterstützen? Und welches Verhalten wird wohl dazu beitragen, dass die Allostase weitergeht oder vielleicht sogar noch weiter hochgefahren wird? Wir selbst können schließlich unser größter Stressfaktor sein. Auch das gehört zur Wahrheit, wenn wir über Stress sprechen, dazu. Und damit möchte ich dir einen Einblick ins dritte Kapitel geben. Dort geht es nämlich um die Frage, welcher Stresstyp man eigentlich ist. Wenn ich von Stresstyp spreche, meine ich nicht nur, wie verhalte ich mich, wenn Stress da ist, sondern auch, wie verhalte ich mich generell im Alltag? Welche Gewohnheiten habe ich? Welche Glaubenssätze habe ich? Und auch, wie ist meine Persönlichkeit? Also neige ich zum Perfektionismus? Bin ich eher unsicher oder habe ich ein großes Harmoniebedürfnis? Es lohnt sich also, beide Zeitpunkte anzuschauen, vor dem Stress und im Stress. Und dann ist die Frage, ziehe ich Stress an, also ziehe ich Aufgaben an, ziehe ich Zweifel, Ängste und Sorgen an, neige ich dazu, mich leicht ablenken zu lassen, fällt es mir schwer, Nein zu sagen, mache ich typischerweise 1000 Dinge gleichzeitig, ist mir wichtig, dass alle um mich herum happy sind und mich mögen. Das sind alles Aspekte, die Stress magnetisch anziehen und somit wird man öfter in Stresssituationen reingeraten bzw. sie selbst auslösen. Das Fatale an diesem Prä-Stress-Typ ist allerdings, dass uns oftmals gar nicht bewusst ist, welche eigenen Anteile dazu beitragen, dass es für uns stressig werden kann. Wir hinterfragen unsere typischen Glaubenssätze oder unser gewohnheitsmäßiges Handeln ja selten. Genau an der Stelle hilft uns aber die Achtsamkeit. Sie kann dazu beitragen, dass uns diese Dinge bewusster werden und wir dadurch weniger Stress im Leben haben. Wenn du magst, drück doch auch gern gleich mal auf Pause und schreib mal all die Dinge auf, die bei dir für diese magnetische Stressanziehung sorgen. Denke dabei ganz konkret an dein Wahrnehmen, an dein Denken, an dein Empfinden, an deinen Charakter und an deine Verhaltensweisen. Okay, drück gerne jetzt auf Pause, wenn du Lust hast, oder mach diese kleine Reflexion dann gerne am Ende dieser Folge. Okay, falls du die Übung jetzt direkt gemacht hast, sind dir sicherlich ein paar Aspekte bewusst geworden, die dazu beitragen, dass Stress bei dir entstehen kann. Interessanterweise können das Verhaltensweisen oder auch Denkgewohnheiten sein, die eigentlich das Ziel haben, Stress zu vermeiden. Wer besonders vorsichtig ist und genau abwägt, was alles passieren könnte, will natürlich Stress aus dem Weg gehen. Das Grübeln, die Horrorszenarien oder auch die Zweifel, die entstehen, sorgen dann allerdings oftmals fürs Gegenteil. Oder auch wer besonders harmonisch ist und Konflikten aus dem Weg geht, stellt vielleicht fest, dass das kurzfristig gut funktioniert und man tatsächlich dann weniger Stress hat, dass es aber langfristig sehr stressig werden kann. Und deshalb ist es auch wichtig, sich genau anzuschauen, was ist mein Stresstyp, wenn der Stress da ist. Wie verhält man sich also im Stress? Packt man das Problem bewusst an oder neigt man zum Prokrastinieren, zum Verdrängen, zum Vermeiden? Und auch hier dürfen wir wieder mit Achtsamkeit und Wertschätzung auf uns selbst schauen. Prokrastinieren, Verdrängen und Vermeiden haben auch positive Aspekte. Unser inneres System schützt uns vor der Überforderung. Es sorgt dafür, dass wir auch mit anderen Dingen uns beschäftigen und somit auch schöne Dinge erleben. Wie so immer macht eben die Dosis das Gift. Im Buch beschreibe ich verschiedene Stresstypen und erkläre, was daran jeweils gut ist, was negativ sein könnte und welches Lernfeld damit verbunden ist. Denn was wir ja als letztes mitten im Stress brauchen, ist, dass wir uns auch noch selber stressen und Vorwürfe machen. Wichtig ist, das eigene Verhalten zu deuten und auch mit Wohlwollen auf sich selbst zu schauen. Wenn ich ständig prokrastiniere, dann zeigt mir das ja, dass ich gerade nicht im Fluss mit den Dingen bin, dass da eine Hürde ist, die mich irgendwie ausbremst. Und das heißt, ich plädiere dafür, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen. Und das ist schon ein ganz wichtiger Schritt im persönlichen Stressmanagement. Und das war für mich auch die große Motivation, dieses Buch zu schreiben. Denn Achtsamkeit wird in unserer Zeit ja oft als Möglichkeit genutzt, um noch leistungsfähiger zu sein und noch besser in manchmal auch kranken Systemen zu funktionieren. Achtsamkeit als Droge. Für mich ist die Achtsamkeit stattdessen aber eine Möglichkeit zum Verstehen, mit dem Kopf zu verstehen oder auch mit dem Herzen zu verstehen und dadurch den Weg für ein anderes Verhalten, ein anderes Denken, ein anderes Empfinden möglich zu machen. Es gibt in den Bibliotheken dieser Welt und in den Buchläden dieser Welt natürlich schon unzählige Bücher zum Thema Stress. Als ich vor 1,5 Jahren ungefähr die Idee hatte, ein neues Buch zum Thema Stress zu schreiben, da dachte ich deshalb zuerst, ja, ich habe da zwar Lust drauf, aber völliger Quatsch, das braucht ja kein Mensch. Doch dann habe ich mal genauer hingehört und genauer hingeschaut, wenn ich irgendwo Interviews oder Artikel dazu entdeckt habe. Und mir fiel immer wieder auf, dass es bei Stressmanagement oft darum geht, sich selbst quasi zu reparieren, um mit den anderen mithalten zu können. Und dann habe ich auch mal in ein paar Stressbüchern so ein bisschen rumgeblättert und hatte den Eindruck, dass viele wirklich auch stressen können, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil sie den Menschen ja wie so ein kaputtes Auto betrachten, das fit gemacht werden soll für die Formel 1. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wir sollten das Tempo nicht erhöhen, sondern eher mal einen Gang runterschalten. Und bei einer Besprechung mit meiner Lektorin, da war der Vertrag sogar auch schon unterschrieben, da habe ich dann ganz keck gefragt, sag mal, warum habt ihr eigentlich meiner Idee zugestimmt? Es gibt ja schon so viele Stressbücher. Und da hat sie zu mir gesagt, und das war wahnsinnig wichtig dann im weiteren Schreibprozess für mich, dass es natürlich schon ganz viele Bücher dazu gibt. Aber sie meinte, es ist bestimmt noch nicht alles geschrieben worden, denn jeder Autor, jede Autorin bringt natürlich immer auch den eigenen Blick aufs Leben und die eigene Lebensphilosophie und natürlich auch den Blick auf die aktuelle Zeit mit ein. Und dieser Gedanke ist dann wie so ein Mantra für mich geworden. Und so ist jetzt das Buch ein Spiegel für alle, die es lesen. Man erfährt nämlich ganz viel über Stress, aber vor allem erfährt man ganz viel über sich selbst, über die eigene Biologie, darüber, wie das eigene Gehirn funktioniert, wie man in der Vergangenheit geprägt wurde, warum man immer wieder in bestimmte Stressfallen tappt, was einem im Leben wichtig ist und wie man achtsam und im Einklang mit sich selbst leben kann. Und meine Güte, das ist ein riesiges Thema, mit dem man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang beschäftigt sein kann. Das Ziel ist also gar nicht, noch leistungsfähiger zu werden, sondern hier und da die Dinge nicht zu machen oder sie zumindest anders zu machen, um mehr Energie zur Verfügung zu haben für all das, was wir typischerweise im Stress als erstes streichen. Streichen sollten wir aber nicht unsere Entspannungs- und Erholungsmomente, sondern Stressoren. Und von diesen Stressoren gibt es in unserer aktuellen Zeit natürlich viel zu viele. Wir leben in ungesunden Zeiten. Also gar kein Wunder, dass wir oft auch in den Stress hineinschlittern. Und damit möchte ich ins vierte und damit vorletzte Kapitel mit dir mal reinschauen. Jetzt will ich dir eine kleine Passage mal aus dem Buch vorlesen. Ich beschreibe dort nämlich auch immer wieder kleine Situationen, die ich selbst erlebt habe. Entweder war ich in einer Situation, die mich gestresst hat, oder ich habe erlebt, wie jemand in einer Situation war. Und genau so eine Situation beschreibe ich dir jetzt. Die hat in einem Buchladen stattgefunden. Während ich im neuesten Murakami blättere, öffnet sich mit einem kräftigen Rums die Tür des Buchladens. Eine ältere Dame kommt herein, sie wirkt, als habe sie einen riesigen Ballsaal betreten und wartet nun darauf, zum ersten Tanz des Abends aufgefordert zu werden. Ihre langen grauen Haare sind zu einem kunstvollen Wirbel hochgesteckt. Als sie entschieden auf das Bücherregal neben mir zugeht, schaukeln ihre schweren Ohrringe im Takt ihrer Schritte. Ihr Blick scannt die Buchreihen ab und nach einem kurzen Moment sagt sie, ohne sich zur Verkäuferin umzudrehen, Beauvoir müsse doch bei B stehen, oder? Eilig kommt die Verkäuferin zum Regal gelaufen. Ja, natürlich, sagt sie freundlich und etwas peinlich berührt. Welches Buch suchen Sie denn ganz genau? Inzwischen hat sich ein blumiger Duft von Parfüm im Laden breit gemacht, während draußen der nasskalte Winter durch die Berliner Straßen peitscht. Lehrjahre des Herzens, sagt die Dame und schiebt mit spitzen Tönen hinterher, von Beauvoir. Nun scannt auch die Verkäuferin die Reihen ab und sagt schließlich, der Titel sagt mir leider nichts. Nicht? Sagt die Kundin und ihre Reaktion klingt halb nach einer Frage und halb angeekelt, als würde man von ihr im Dschungelcamp verlangen, dass sie Känguruhoden ist. Beauvoir liest man doch sogar in der Schule. So eilig wie die Verkäuferin zum Regal kam, geht sie nun zurück zum Tresen und beugt sich über ihren Computer. Gern schaue ich für Sie in unsere Datenbank. Beauvoir. Beauvoir. Die Dame schaut nochmal fassungslos in Richtung des Regals und trippelt dann mit kleinen Schritten zum Tresen. Richtig. Alle anderen Kunden im Laden, so scheint es mir zumindest, verhalten sich nun sehr leise, damit ihnen nichts von diesem Schauspiel entgeht. Leider finde ich unter dem Autor diesen Titel nicht. Es muss ihn aber geben. Schauen Sie nochmal. Nur von einem anderen Autor finde ich was. Nein, es war Beauvoir. Auf Französisch heißt das Buch L'Éducation Sentimentale. Der Buchhändlerin kullert ihr Kugelschreiber auf den Boden. Hastig hebt sie ihn auf, räuspert sich und sagt im Flüsterton: Leider kann ich kein Französisch und weiß nicht, wie man das schreibt. Sie suchen das Buch aber auf Deutsch, oder? Energisch sagt die Dame: Ja, ja, auf Deutsch. Sie müssen es in Ihrem Computer doch haben. Die Verkäuferin schaut angestrengt auf ihren Bildschirm, als würde das etwas ändern, und sagt: Unter diesem Titel finde ich nur etwas von einem Gustave Flaubert. Nun beugt sich auch die Dame über den Bildschirm. Nach einem kurzen Moment lacht sie kurz auf und sagt: Ja, genau, den meinte ich ja auch. Flaubert, Lehrjahre des Herzens von Flaubert. Gut, sagt die Verkäuferin immer noch mit nervöser Stimme, ich bin mir nicht sicher, ob der Titel aktuell lieferbar ist. Natürlich, sagt die Dame. Während sie sich zur Tür dreht, quietscht ihre Lederjacke etwas. Schon mit der Hand an der Klinke sagt sie: Bestellen Sie es mir. Wieder ganz eilig greift die Verkäuferin zu Stift und Papier. Auf welchen Namen darf ich bestellen? Ich komme morgen wieder, ist noch zu vernehmen, bevor die Tür mit einem Rums ins Schloss fällt und der süßliche Blumenduft von einem kalten Winterhauch weggeweht wird. Ja, das ist das Ende dieser kleinen Geschichte, die ich in einem Buchladen in Berlin-Prenzlauer Berg, so viel kann ich ja sagen, erlebt habe und dann ganz schnell nach Hause gegangen bin und sie aufgeschrieben habe. Man kann hier ganz viel Wichtiges rund um Stress sehr gut erkennen. Nicht die Dinge an sich stressen uns, sondern unsere Deutung, unser Umgang mit den Dingen führt zu einem Stress. Oftmals gibt es im Außen oder im Innern einen Reiz. Im Innern kann das ein Gedanke sein und im Außen ein anderer Mensch, so wie die Kunden im Buchladen. Dieser Reiz ist aber erst einmal weder positiv noch negativ, er ist nur ein Reiz, den unser inneres System im ersten Schritt des Stresskreislaufs wahrnimmt. Im zweiten Schritt kommt es zu einer inneren Bewertung. Unser inneres System schätzt ein, ob der Reiz für uns bedrohlich ist oder ob er für uns egal ist oder vielleicht sogar nützlich sein könnte. Wenn das innere System zu der Einschätzung Bedrohung kommt, dann wird der Stressalarm in uns ausgelöst. Und wenn du nochmal an die Allostase denkst, dann ist ja klar, dass der Alarm ausgelöst wird, um uns zu schützen. Wir sollen nun, evolutionär gesprochen, fliehen oder kämpfen, um für Sicherheit zu sorgen. Im Buch schreibe ich davon, dass wir im Kopf einen inneren Bodyguard haben, der eben permanent Situationen bewertet und dafür sorgen will, dass es uns gut geht, dass wir in Sicherheit sind. Dieser Bodyguard löst immer den Stressalarm aus, wenn er den Eindruck hat, dass die Anforderungen, die der Reiz mit sich bringt, größer sind als unsere Möglichkeiten, damit entspannt umzugehen. Ob das der Wahrheit entspricht, ja, das weiß der Bodyguard aber nicht. Das ist erstmal nur eine Einschätzung und er wird es meistens auch gar nicht rauskriegen, weil er direkt für einen Schutzmechanismus sorgt. Deshalb lohnt es sich sehr, diesem inneren Bodyguard eine Weiterbildung zu verpassen, indem man sich ganz bewusst mit den eigenen Ressourcen befasst und mit dem, was man alles auch schon hinbekommen hat im Leben, aber sich eben auch ganz bewusst mit den potenziellen Gefahren auseinandersetzt und immer wieder auch gezielt Herausforderungen annimmt, um raus aus der Komfortzone zu kommen. Wenn der Bodyguard den Stressalarm ausgelöst hat, sorgt der Organismus im dritten Schritt dafür, dass nun ganz viel Energie bereitgestellt wird, indem Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dafür sorgen, dass bestimmte körperliche Tätigkeiten aktiviert werden und andere körperliche Tätigkeiten gehemmt werden. Das ist dann eben auch der Grund, warum dann plötzlich Verdauungsprobleme kommen oder die Erkältung kommt. Also all diese Symptome, die ich zu Beginn der Folge schon vorgestellt habe. Und damit einher geht in der vierten Phase des Stresskreislaufs ein emotionaler Zustand. Denn Emotionen sind immer Energie. Die geben uns Kraft zu einem bestimmten Handeln. Und es gibt ja keinen Stress, der emotionslos ist. Oder du kannst ja mal für dich überlegen. Und wenn du dann doch jetzt sagst, nee, René, ich habe doch auch emotionslosen Stress, dann schick mir gerne eine E-Mail. Aber ich glaube, ich kann meine E-Mail-Adresse löschen, weil sowieso niemals eine E-Mail kommen wird. Jeder Stress hat immer Emotionen im Gepäck. Und statt diese Emotionen zu unterdrücken oder zu betäuben, ist es nun wichtig, diese Energie aktiv und konstruktiv zu nutzen, um den Stressor, also das Problem oder die Herausforderung, zu bearbeiten. Das ist aber gar nicht so leicht, weil die Emotion sich oftmals sehr negativ anfühlt und dadurch zu einem zusätzlichen Stressor, also einer zusätzlichen Belastung wird. Angst, Wut und Trauer will man häufig wieder loswerden, so schnell wie es geht. Und auch hier gibt es in unserer Zeit ja ganz viele schnelle Angebote, um wieder glücklich zu sein. Zum Beispiel bestimmte Medien konsumieren oder Drogen konsumieren oder eben sich abzulenken. Die Emotionen, die wir im Stress spüren, die geben uns aber wichtige Informationen an die Hand, durch die wir besser verstehen können, wie es uns gerade geht und was wir brauchen. Und wir bekommen eben dadurch auch die Energie zum Handeln. Also Emotionen sind ganz wichtig. Und ums Handeln geht es dann in der fünften Phase des Stresskreislaufs. Hier entscheidet sich, ob wir gleich in die sechste und damit letzte Phase der Stressreaktion kommen oder ob wir im Stress stecken bleiben und vielleicht sogar immer tiefer reinkommen. Das ist die Phase der Entspannung. Jeder Stress hat ja das Ziel, dass es wieder entspannt wird. Das war die kürzeste Definition von Stress, die ich dir auch gerade vorgestellt habe. Daher ist es auch so verlockend, ausschließlich an den Emotionen anzusetzen und für gute Stimmung zu sorgen. Das Problem daran ist aber, dass der Stressor dadurch nicht verschwindet. Sich etwas zu beruhigen, um wieder klar denken zu können, das ist durchaus eine sehr gute Strategie. Doch dann braucht es eben auch ein zielgerichtetes Handeln, das dafür sorgt, dass der Stressor verschwindet oder dass der Stressor zumindest seine Kraft verliert und uns keine Angst mehr macht. Und das geht zum Beispiel dadurch, dass wir uns mit unseren Ressourcen befassen, dass wir also erkennen, was sind denn unsere Kräfte, dass wir unsere Ressourcen aber auch erweitern, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir sie üben, dass wir Unterstützung suchen und viele weitere Dinge. Oder dass wir vielleicht auch erkennen, dass unser Denken dem Stressor eine ungeheure Macht gegeben hat und dass er gar nicht so bedrohlich ist, wie er erst einmal auf uns wirkte. Und wenn wir anders auf den Stressor schauen, dann macht das natürlich auch was mit unseren Emotionen und auch mit dieser Energie in uns, weil die Biologie dann eben wieder in den Normalzustand langsam kommen kann. Die Entspannung in der sechsten Phase kann also entweder nur kurz sein oder sie kann nachhaltig sein. Und wir wollen auf jeden Fall, dass der Stressor abgehakt ist und es dadurch zu einer vollständigen Entspannung kommt, so dass wir uns wieder mit anderen Dingen befassen können, denn die nächsten Herausforderungen stehen ja auch schon wieder vor der Tür. Wenn uns das aber nicht gelingt, wenn die Entspannung nur kurzfristig ist und der Stressor weiter aktiv bleibt, dann wird das irgendwann zu einem Problem, denn dann schleppen wir ganz viele Stressoren in unserem Leben immer weiter mit und irgendwann ist dann natürlich die Energie, die wir haben, dafür blockiert. Bei der Geschichte im Buchladen wird ganz schön deutlich, dass die Buchhändlerin in kurzer Zeit verschiedene Strategien nutzt, um die Situation zu entschärfen, dass sie also sehr aktiv in dieser fünften Phase ist. Und es wird auch deutlich, dass sie offenbar den Eindruck hat, dass ihre Ressourcen nicht ausreichen, dass sie sich unterlegen fühlt und durch die Emotionen die Verunsicherung auch noch steigt. Sobald die Kundin das Geschäft verlassen hat, kann die Verkäuferin wahrscheinlich wieder durchatmen und kann entspannen. Doch der Stressor ist ja nicht komplett bearbeitet. Denn die Kundin kommt morgen wieder und dann wird auch der Puls direkt wieder nach oben gehen. Das heißt, es ist noch kein optimales Verhalten in dieser fünften Phase gefunden worden, das dabei hilft, den Stressor in der Situation zu entschärfen und sich voller Ressourcen zu fühlen und damit umgehen zu können, sich also nicht mehr bedroht zu fühlen von dieser Kundin oder von der Art der Kundin. Mitten im Stress ist es häufig aber auch sehr schwer, sich gut zu verhalten. Das liegt daran, dass eine sehr alte Struktur des Gehirns besonders viel Energie bekommt, wenn wir gestresst sind, und die neueren Gehirnstrukturen, die werden dann gehemmt. Diese neueren Strukturen, die sind für logisches Denken da, für Vernunft und Moral. Sie helfen uns, Impulse zu unterdrücken. Sie helfen uns, weise Entscheidungen zu treffen, Dinge abzuwägen und tiefgründig zu reflektieren. Die alte Gehirnstruktur, die wird manchmal auch als Reptiliengehirn bezeichnet, weil das im Laufe der Evolution der Grundstein für das spätere Gehirn von Säugetieren wurde. Erst waren ja die Reptilien da, dann kam noch eine andere Art dazwischen und irgendwann bildeten sich die Säugetiere. Und das Gehirn hat sich im Laufe der Evolution eben immer weiter entwickelt, hat sich immer weiter verändert, es kamen immer neue Gehirnareale dazu und die führen eben dazu, dass wir Menschen jetzt so sind, wie wir sind, aber der Kern des Gehirns ist das Reptiliengehirn und das wird eben immer beim Stress aktiviert. Und dieses Reptiliengehirn, das reagiert vor allem reflexartig auf Reize wie Hunger oder Bedrohung. Das hat kaum Möglichkeiten, sich sozial zu verhalten oder dazuzulernen. Und so reagieren wir im Stress häufig auch reflexartig, unkontrolliert und auch gewaltvoll, also auch mit unserer Sprache gewaltvoll. Beziehungsweise neigen wir zur Flucht, statt uns genauer mit etwas zu befassen. Und das hat auch gute Gründe, schließlich ist unsere Energie begrenzt. Und darum geht es im letzten Kapitel meines Buches. Dort spreche ich das Thema radikale Selbstfürsorge an. Denn ich glaube, wir müssen einfach lernen, mit der Energie, die uns unser Organismus zur Verfügung stellt, klarzukommen und nicht permanent in den Energiekredit zu gehen und uns Energie zu pumpen, um noch mehr zu erleben oder um noch leistungsfähiger zu sein. Das ist aber gar nicht so leicht, da wir jeden Tag nicht genauso viel Energie zur Verfügung haben. Unsere Energie schwankt, aber das Level unserer Tätigkeiten, das schwankt oftmals nicht. Also denken wir an die Arbeit, an die Schule, an die Uni, an das Privatleben, was wir da so bewältigen müssen. Aber eigentlich müssten wir jeden Tag aufs Neue schauen, wie viel Energie habe ich und was mache ich jetzt mit der Energie. Ich gebe mal so ein paar Beispiele, warum es schwanken könnte. Und das ist im Grunde genommen eine kleine Achtsamkeitsübung, jeden Tag aufs Neue festzustellen, wie viel Energie hat man denn eigentlich. Wenn man zum Beispiel nicht gut oder nicht ausreichend geschlafen hat, dann ist der Akku natürlich nicht vollständig aufgeladen. Dann habe ich weniger Energie für den Tag. Wenn im Körper eine Krankheit bekämpft wird, beispielsweise eine Entzündung oder der Organismus gegen Viren vorgeht, dann nutzt er natürlich im Sinne der Allostase wieder einen Teil der Energie, die ich habe für den Tag, um die Viren, die Bakterien und so weiter, die Keime zu bekämpfen. Im Winter, da haben wir weniger Tageslicht und dadurch werden unsere Batterien auch nicht so stark aufgeladen. Oder auch im Laufe des weiblichen Zyklus, im Laufe eines Monats, kann die Energie auch sehr schwanken. Und das waren jetzt wirklich nur ein paar kleine Beispiele, die mal deutlich machen sollen, dass unser Energiehaushalt nicht jeden Tag aufs Neue gleich ist. Aber Energie ist eben die Währung unseres Tages. Wir brauchen also ein Gefühl dafür, wie viel Energie wir zur Verfügung haben. Und ganz wichtig, um für neue Energie zu sorgen, müssen wir meistens erstmal ein bisschen Energie investieren. Um Freunde zu treffen, um ins Theater zu gehen, um ein Buch zu lesen, um am Yogakurs teilzunehmen, da braucht es natürlich Energie. Ich muss da hinfahren, hinlaufen. Ich muss bereit sein, mich auf die anderen Menschen einzulassen oder auf die Inhalte einzulassen, auf die körperlichen Übungen einzulassen. Das heißt, es ist wie an der Börse. Um Energie zu gewinnen, muss man erstmal Energie investieren. Und deshalb verzichten wir im Stress häufig eben auch auf diese ganzen schönen Aktivitäten und auf diese Erholungsaktivitäten, weil wir glauben oder eben auch fühlen, dass die Energie nicht mehr ausreicht, um das noch zu machen. Und jetzt kommt eben die radikale Selbstfürsorge ins Spiel. Und mit radikaler Selbstfürsorge meine ich, dass man eben nicht nur Selbstfürsorge betreibt, ja, dass man also nicht nur für Wellness-Momente sorgt und zum Beispiel mit schöner Musik in die Badewanne geht oder dass man zur Massage geht, dass man sich einen schönen Urlaub leistet oder ein tolles Essen, sondern dass man den eigenen Lifestyle, der sich im Laufe des Lebens entwickelt hat und der eben oft auch so unhinterfragt gelebt wird, dass wir den mal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, welche Gewohnheiten schaden mir denn? Welche Verhaltensweisen stressen mich, vor allem langfristig, selbst wenn sie kurzfristig angenehm sind? Und wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich achtsam bei mir sein und mit meinen Bedürfnissen umgehen? Wie kann ich diese Bedürfnisse kommunizieren und wie kann ich auch für sie einstehen? Was kann ich vor allem streichen in meinem Leben? Was kann ich loslassen, physisch, aber auch gedanklich oder emotional, um Energie nicht ständig zu binden? Es geht also darum, ein paar Dinge ganz grundsätzlich zu verändern, um kein Stressmagnet zu sein. Stress wird natürlich trotzdem immer zu unserem Leben dazugehören, aber im besten Fall ist Stress eben nur einer von ganz vielen weiteren Teilen unseres Lebens, und zwar so, dass er nicht das ganze Leben überschattet. Okay, die Folge ist jetzt schon ziemlich lang geworden, eine Stressfolge XXL. Du merkst, wie ich für dieses Thema brenne und deshalb will ich dir jetzt am Ende noch ganz kurz diesen Fun Fact aus dem ersten Kapitel erzählen. Dort steige ich nämlich mit den Lesern in eine Zeitmaschine und wir schauen, wie das denn früher mit dem Stress so war. Was denkst du, wie lange gibt es diesen Begriff Stress schon? Wann ist der entstanden? Was hast du da ganz spontan für eine Idee? Und das ist jetzt vielleicht wirklich eine große Überraschung für dich. Für mich war es auf jeden Fall eine riesige Überraschung, als ich das recherchiert habe. Den Begriff, den gibt es in der Psychologie gerade mal, Trommelwirbel, seit 100 Jahren. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Seit 100 Jahren wird in der Psychologie erst von Stress gesprochen, so wie wir Stress heute verstehen. In der Alltagssprache hat es dann sogar noch mal ein paar Jährchen gedauert, bis der dann auch wirklich im Mainstream angekommen ist. Erstmal haben ja nur die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber gesprochen, auf ihren Fachkongressen und in ihren Fachartikeln. Und dann hat es noch ungefähr 30 Jahre gedauert, bis dann eben auch in der allgemeinen Bevölkerung allmählich von Stress gesprochen wurde. Und da war das erstmal so ein komisches Trendwort. Also erst in der Generation unserer Eltern oder Großeltern ging es das erste Mal um das Thema Stress. Davor hatten die Menschen diesen Begriff gar nicht. Doch was haben denn die Menschen früher gesagt, wenn sie gestresst waren? Diese Frage finde ich wahnsinnig spannend, denn man kann sich natürlich auch fragen, ob man Stress überhaupt empfinden kann, wenn es das Wort gar nicht gibt. Was denkst du? Darüber kannst du ja nach der Folge gleich noch ein bisschen nachdenken, wenn du magst. Was haben die Menschen früher also gesagt statt Stress? Es gibt auf jeden Fall nicht dieses eine Wort, sondern die Menschen waren sehr viel konkreter als wir. Sie sprachen also davon, dass ihnen etwas Angst macht, dass sie eine innere Unruhe empfinden, dass ihnen die Kraft fehlt, etwas zu bewerkstelligen oder dass sie traurig waren und einen inneren Schmerz empfunden haben. Und davon können wir uns auf jeden Fall etwas abgucken. Ich denke nämlich, dass es besser ist, wenn wir konkret sind. Dadurch können wir leichter erkennen, was uns belastet, aber eben auch, wie es uns geht und was wir jetzt wirklich brauchen. In diesen konkreten Formulierungen steckt also ganz viel Achtsamkeit tatsächlich. Und auch dieses Wort gab es zu dieser damaligen Zeit noch nicht. Und trotzdem haben die dort eine Form der Achtsamkeit gelebt, weil sie sehr konkret waren. Dieser moderne Stressbegriff, so wie wir ihn haben, sorgt dagegen aber für Nebel, weil er so vieles bedeuten kann und weil wir dadurch auch schneller bei äußeren Faktoren sind und unseren eigenen Anteil, unsere eigenen Ressourcen und auch unsere Möglichkeiten, damit umzugehen, leichter übersehen. Von daher, schau doch mal, ob du das nächste Mal, wenn du sagst, dass du Stress hast, den Satz nochmal neu formulierst und möglichst konkret bist, was genau du gerade wahrnimmst, was genau dich beschäftigt, wie es dir gerade ganz konkret geht, was du fühlst und denkst. Und dann schau doch mal, ob du schon allein dadurch einen kleinen Schritt zurücktreten kannst von deinem Stress und dann auch anders darauf reagieren kannst. Und ganz wichtig, wie es um deine Energie steht, wie du sie schützen kannst und wie du mit der Energie, die du aktuell zur Verfügung hast, auf eine gesunde Weise die Dinge des Lebens gestalten kannst. Und dazu gehören die Stressoren, aber auch für all das Gute und Schöne sollte immer noch Energie vorhanden sein. Ich freue mich sehr, wenn du bis hierhin diese Folge gehört hast und die Begeisterung für das Thema Stress zu dir rübergeschwappt ist und du mindestens einen kleinen Impuls für dich mitnehmen konntest, der dich jetzt begleitet, um anders auf Stress zu schauen und diese Superkraft wahrzunehmen und zu nutzen. Und vielleicht hast du ja Lust, das Buch zu lesen und dich tiefergehend mit Stress und mit dir selbst zu befassen. Oder wir sehen uns vielleicht auch mal bei einer Lesung, bei einem Vortrag oder auf einem Workshop. Wie auch immer, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Einklang mit deinem Freund, dem Stress. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.